SWR 2 aktuell.
Heute mit Marion Theis. Guten Tag. Es wird spannend morgen bei der Bundestagswahl, sagen Wahlforscher. Wie könnte sich die deutsche China-Politik nach der Wahl ändern, fragen wir. Und der bemerkenswerte Auftritt des deutschen Bundespräsidenten vor der UNO-Generalversammlung. Darum geht es heute in SWR 2 aktuell. Viele haben ihr Kreuz schon längst gemacht. Trotzdem werben die Parteien heute noch einmal um die Stimmen unentschlossener Bundestagswähler. Kanzlerkandidat Laschet und Bundeskanzlerin Merkel sind heute in Aachen unterwegs. SPD-Kanzlerkandidat Scholz in Potsdam. Die Wahlwerbung bis zum Schluss könnte sich bezahlbar machen. Meinungsforscher rechnen damit, dass es morgen richtig knapp wird. Hauptstadtkorrespondent Björn Dake.
Für Roberto Heinrich ist diese Bundestagswahl eine der spannenderen. Der Wahlforscher von Infratest DIMAP sieht ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Union und SPD.
Der Abstand ist vergleichsweise gering. Bereits kleinere Veränderungen können dazu beitragen, diese Reihenfolge noch einmal umzukehren.
In der letzten Umfrage vor der Wahl lag die SPD vorn. Sie profitiert von der Popularität ihres Spitzenkandidaten Olaf Scholz. 56% der Befragten bescheinigen ihm eine gute Arbeit. Beliebter ist nur Amtsinhaberin Angela Merkel. Scholz freut es, wie er beim Wahlkampfabschluss in Köln deutlich gemacht hat.
Ich bin sehr berührt davon, denn es ist etwas ganz, ganz Besonderes, wenn einem so viele Bürgerinnen und Bürger ein so schweres Amt zutrauen.
Unionskandidat Armin Laschet trauen es offenbar nicht so viele Menschen zu. Beim Wahlkampfabschluss in München hat er nochmal versucht, seine Anhänger zu mobilisieren.
Ich bitte um Ihr Vertrauen, der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden zu können.
Laut Infratest DIMAP sind nur 25% der Befragten mit seiner Arbeit zufrieden. 70% äußern sich unzufrieden über Laschet. Bei keinem anderen Kandidaten oder Kandidatin ist dieser Wert so hoch. Wahlforscher Heinrich sieht hier einen klaren Nachteil für die Union.
Armin Laschet ist nicht nur deutlich schlechter bewertet als Olaf Scholz, er bekommt auch weniger Zuspruch als die grünen Kanzlerkandidatin und wird auch schlechter bewertet als Unionskanzlerkandidaten der vergangenen Jahre.
Die grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock steht in der Umfrage nur etwas besser da als Laschet. Beim Wahlkampfabschluss in Düsseldorf hat sie versucht, ihre Anhänger nochmal zu begeistern.
Erneuern wir Deutschland gemeinsam, nutzen wir diesen historischen Moment und schaffen einen echten Aufbruch.
Ein Drittel der Befragten ist mit Baerbocks Arbeit zufrieden. Der schlechteste Wert der grünen Kandidaten in den vergangenen Jahren. Ganz anders geht es der FDP. Ihr Parteichef Christian Lindner ist in der Beliebtheit der Spitzenkandidaten Nummer 2. Ganz am Ende der Liste stehen linken Spitzenkandidat Dietmar Bartsch vor Alice Weidel von der AfD. Wer Deutschland künftig regieren wird, ist völlig offen. Der aktuellen Bundesregierung aus Union und SPD gibt Wahlforscher Heinrich allerdings keine große Zukunft.
Die Bündnispartner wollen eigentlich nicht mehr weitermachen und der Bürger will es im Prinzip auch nicht.
Kurz vor der Wahl sagen 57% der Befragten, sie seien mit der Arbeit von Union und SPD unzufrieden. Und auch insgesamt ist die Stimmung in Deutschland trüber als vor der Wahl vor 4 Jahren. 2017 schätzten knapp 85% die wirtschaftliche Lage in Deutschland als gut ein. Heute tun das nur noch knapp 60%. Nur noch eine knappe Mehrheit der Befragten sagt, in Deutschland gehe es insgesamt gerecht zu. Vor 4 Jahren waren es noch fast 60%. Ein Hinweis darauf, dass Fragen der sozialen Gerechtigkeit für viele Wählerinnen und Wähler wichtig sein könnten.
Ab morgen Abend beginnt eine Übergangszeit. Der neue Bundestag ist gewählt, aber bis zur Bildung der neuen Regierung kann es noch eine Weile dauern. Denn es ist unklar, wie lange Sondierungen und Koalitionsverhandlungen dauern. In dieser Zeit bleibt die alte Bundesregierung geschäftsführend im Amt. Aber was darf eine geschäftsführende Bundesregierung? Die Frage geht an SWR-Berlin-Korrespondentin Nina Barth.
Die alte Regierung bleibt geschäftsführend im Amt, damit das Land nicht führungslos dasteht, bis eine neue Regierung gebildet worden ist. Das ist in der Verfassung so geregelt. Eine geschäftsführende Regierung besitzt dieselben Befugnisse wie eine, die regulär im Amt ist. Bisher war es aber gängige Praxis, dass die geschäftsführende Regierung keine weitreichenden Entscheidungen trifft, die die nachfolgende Bundesregierung dann binden würde. Aber tatsächlich könnte sie theoretisch Gesetzentwürfe erarbeiten oder einen neuen Bundeshaushalt einbringen. Aber es ist mehr als fraglich, ob sie damit im neuen Bundestag die Mehrheit bekäme. Und der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin einer geschäftsführenden Regierung kann keine Vertrauensfrage stellen. Und umgekehrt ist ein Misstrauensvotum des neu gewählten Bundestages genauso ausgeschlossen.
11 Jahre in Folge war Kanzlerin Merkel eine der mächtigsten Frauen der Welt. Wenn also die Ära Merkel morgen offiziell endet, dann entsteht eine Lücke. Und in vielen Hauptstädten wird gespannt beobachtet, wer Merkel nachfolgt. Die Regierung in China hätte gerne, dass der freundliche Kurs ihr gegenüber fortgesetzt wird. Wie aber stehen die Kanzlerkandidatinnen dazu? Sie wollen es nicht ganz, aber ein bisschen anders machen als ihre Vorgängerin Merkel. Das hat China-Korrespondentin Ruth Kirchner festgestellt.
Scholz, Laschet, Baerbock, alle versuchen eine Gratwanderung zwischen deutschen Wirtschaftsinteressen, geostrategischen Herausforderungen und klarer Kante gegenüber China. Wobei Laschet und klare Kante, in Sachen Menschenrechte sei es nicht immer hilfreich, laut und aggressiv aufzutreten, sagte er ganz in Merkelscher Tradition der britischen Financial Times. Und in einer Diskussionsrunde der Münchner Sicherheitskonferenz im Sommer:
Außenpolitik besteht darin, mit Staaten, die völlig anders denken als wir, Gemeinsamkeiten zu definieren und zu verändern.
Auch SPD-Mann Scholz, lange Bürgermeister der Hafen- und Handelsstadt Hamburg, will nicht zu laut gegenüber China auftreten. Klare Prinzipien, aber
wir sollten nur nicht diese größenwahnsinnige Illusion rhetorisch aufbauen, als ob ein Beschluss des Deutschen Bundestages dazu führt, dass in China sich alles am nächsten Tag ändert.
Annalena Baerbock von den Grünen will zumindest
Dialog und Härte zeigen.
Ihre Grünen wie auch die FDP sind von allen Parteien am kritischsten gegenüber China und fordern in ihren Wahlprogrammen klare Positionierungen zur Zwangsarbeit in der Uiguren-Region Xinjiang und zu Hongkong.
Entschlossener und weniger samtpfötig als das, was wir in den vergangenen Jahren von Frau Merkel und ihren Regierungen erlebt haben.
Stellt sich FDP-Chef Lindner einen neuen Kurs vor. Als Juniorpartner könnten sowohl die FDP als auch die Grünen die China-Politik einer neuen Bundesregierung durchaus beeinflussen, sagt Ariane Reimers. Sie war Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio und forscht jetzt beim Berliner China-Think-Tank Merricks.
Die Frage ist dann, wie viel von dieser China-Kritik bleibt dann im Koalitionsvertrag übrig und wie viel von dieser China-Politik wird sich dann tatsächlich auch in Außenpolitik umsetzen? Und da sind natürlich ganz große Fragen, was das dann praktisch heißt, wenn man für Hongkong oder für Menschenrechte in Xinjiang eintreten will. Was bedeutet das dann in der praktischen Politik, zum Beispiel für deutsche Unternehmen?
Deutlich China-freundlicher geht es an den politischen Rändern zu, bei der AfD und der Linkspartei.
Natürlich ist es richtig, die Menschenrechtsverletzungen in Russland und China zu kritisieren. Aber Konfrontation ist nicht das Gleiche wie Verständigung und Entspannung,
sagt Susanne Hennig-Welso, Co-Chefin der Linken. Und Alice Weidel von der AfD:
Wir brauchen Russland als Partner. Wir brauchen auch die Volksrepublik China als Partner, genauso wie die USA.
Eine Gleichsetzung Moskau, Peking, Washington, das ist mit den anderen Parteien nicht zu haben. Sie sehen Deutschland fest an der Seite der USA. Aber sowohl Laschet als auch Scholz sehen den harten China-Kurs von US-Präsident Biden mit Unbehagen. Scholz warnt vor einer Abkopplung von China, Laschet vor einem neuen Kalten Krieg.
Fast 40 Jahre ist es her, dass ein Bundespräsident vor der UNO gesprochen hat. Gestern durfte das deutsche Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier bei der Generaldebatte reden. Steinmeier hat die Chance genutzt, um das zu tun, was im Bundestagswahlkampf vielleicht manchmal zu kurz kam. Er hat sich außenpolitisch positioniert. Und das hat er prima gemacht, meint UNO-Korrespondent Peter Mücke.
Es war eine gute Entscheidung, dass fast 40 Jahre nach Karl Carstens erstmals wieder ein Bundespräsident Deutschland bei der UN-Generaldebatte vertreten hat. Als ehemaliger Außenminister und vor allem als formal überparteilicher Bundespräsident konnte Frank-Walter Steinmeier das Signal senden, auf das viele in der Staatengemeinschaft gewartet hatten. Egal wie die Bundestagswahl ausgeht, Deutschland bleibt ein verlässlicher Partner, der um seine Verantwortung in der Welt weiß. Aber Steinmeier hat nicht nur sein Land bei der Generaldebatte gut vertreten, er hat auch gleich die Leitlinien einer künftigen deutschen Außenpolitik skizziert und damit das getan, wovor sich Vertreter aller Parteien im deutschen Wahlkampf gedrückt haben, nämlich eine Antwort darauf zu geben, was das Scheitern in Afghanistan bedeutet und vor allem, welche Schlüsse daraus zu ziehen sind. Für Steinmeier heißt die Antwort, Deutschland und Europa werden nicht umhinkommen, mehr Verantwortung zu übernehmen, für ihre eigene Sicherheit und für die Durchsetzung ihrer Interessen. Nicht Rückzug oder Resignation, sondern eine Neudefinition der Außenpolitik. Außenpolitik. Wir müssen ehrlicher, klüger, aber auch stärker werden, sagt er. Ehrlicher im Blick auf Möglichkeiten und Grenzen, klüger in der Wahl der Instrumente und Schwerpunkte und stärker, indem auch Deutschland mehr in seine Verteidigungsfähigkeit investiert. Das mag vielen nicht passen, die sich darin eingerichtet haben, solche Aufgaben an die USA zu delegieren. Aber spätestens seit der Rede von US-Präsident Biden in der Generaldebatte dürfte klar sein, dass die USA mit dem Abzug aus Afghanistan auch neue außenpolitische Schwerpunkte setzen werden. Die zukünftige Bedrohung kommt für die Vereinigten Staaten aus China. Die USA fokussieren sich auf diesen Konflikt und ihre eigenen Interessen. Und das bedeutet auch, Bündnisse verändern sich. Einen ersten Vorgeschmack haben die europäischen Partner schon bekommen. Erst hatte Biden den chaotischen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan trotz Warnungen von Experten und entgegen der Linie internationaler Partner rigoros durchgezogen. Und dann ohne Absprache mit der NATO ein neues indopazifisches Bündnis mit Australien und Großbritannien geschmiedet. Dass die Amerikaner die empörten Reaktionen darauf so unterschätzt haben, lässt erstmal nichts Gutes ahnen für die künftige Zusammenarbeit. Gerade deshalb war es wichtig, dass Steinmeier noch einmal die Notwendigkeit einer starken transatlantischen Partnerschaft betont hat. Kein kurzfristiger Vorteil sei es wert, dass die transatlantische Geschlossenheit Risse bekomme. Das ging an die Adresse Washingtons, das inzwischen immerhin schon das Gespräch mit Paris gesucht hat, um die Risse zu kitten, die der U-Boot-Deal verursacht hat. Der Schritt in eine von den USA unabhängigere Außenpolitik, den bei der Generaldebatte fast schon trotzig auch EU-Ratspräsident Michel angekündigt hat, bietet ja auch Chancen. Etwa nicht in eine drohende Eskalation zwischen den USA und China hineingezogen zu werden oder ein Debakel wie in Afghanistan künftig zu vermeiden. Vor allem aber auch, um eigene Akzente zu setzen. Auch dafür hat Steinmeier Leitlinien vorgegeben. Realistischer sein, was Außenpolitik erreichen kann, sich nicht auf das Recht haben und Verurteilen beschränken, weniger Sendungsbewusstsein und dafür mehr Offenheit bei der Suche nach Lösungen und mehr Mut zur Diplomatie. Wer auch immer nach der Bundestagswahl für die künftige deutsche Außenpolitik verantwortlich sein wird, macht sicher keinen Fehler, sich an diese Worte Steinmeiers zu erinnern.
Ein Kommentar von UNO-Korrespondent Peter Mücke.